Nachrichten von Radio Dreieckland.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Dienstag, der 16.01.1990. Ich begrüße euch wie immer zum Info des einzigen nicht kommerziellen Radios, nicht nur in Freiburg, nicht nur im Dreieckland, nicht nur in Baden-Württemberg, nicht nur in der Bundesrepublik. Und da wir das einzige nicht kommerzielle sind, möchte ich gleich hier an erster Stelle euch bitten, dass ihr die Hörer und Hörerin uns unterstützt, denn wir wollen keine Abhängigkeiten eingehen von der Wirtschaft, keine Abhängigkeiten vom Kommerz. Wir wollen einzig und allein abhängig sein von den Menschen, die uns hören, die uns brauchen, die uns unterstützen. Und so ihr da also Kritiker, Kritikerinnen seid, Freunde oder Freundinnen oder auch sonst wie einfach denkt, ein freier Äther, eine demokratische Meinungsbildung im Äther ist notwendig, dann ruft uns doch bitte an, werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland, der Basis des freien Radios. Es kostet nicht viel, der Mitgliedsbeitrag beträgt 40 Mark für Nichtverdienende im Jahr und 80 Mark für Verdienende und ihr könnt natürlich gerne auch mehr bezahlen. Jedenfalls schließt euch uns an oder, wenn ihr schon Mitglied bei uns seid, dann bittet euren Freund, eure Freundin, eure Bekannten, gebt ihnen ein Mitgliedsformular in die Hand und werbt für uns Mitglieder, damit wir im Jahre 1990 die 4.000 erreichen und vielleicht dann im Jahre 2000 auch die 10.000. Das wären unsere Vorgaben. Damit ihr aber auch wisst, wo ihr uns anrufen könnt, einmal um Mitglied zu werden, zum anderen aber vielleicht auch, um bei der Sendung euch zu beteiligen, noch etwas anzumerken, gebe ich euch die Telefonnummer bekannt. Die lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028. 31028. Jetzt aber zunächst zu unserem Themenüberblick.
Bahnfrei.
Atomtransporte auf der Schiene. Die Praktiken sind zweifelhaft und gefährlich. Ein Bericht auch zu der Blockade des Schweizer Atomkraftwerks Gösgen, den Greenpeace gestern organisierte, um Atomtransporte zu verhindern.
Noch wohnt Familie Unwar in Freiburg.
Nachdem am vergangenen Dienstag die Abschiebung der kurdischen Familie im letzten Augenblick verhindert werden konnte, finden nun Aktivitäten statt, um ihr Bleiben in Freiburg zu sichern.
Der Postgewerkschaft eine Chance.
Ein Gespräch mit dem Bezirksgeschäftsführer der Deutschen Postgewerkschaft über die Möglichkeiten, den Paketumschlag in Freiburg mit seinen 250 Arbeitsplätzen vor Ort zu erhalten.
Den Toten ist das Amen gewiss.
Neueste Pläne des Innenministeriums machen die Kirchen zu Erfüllungsgehilfen des Katastrophenschutzes. Aber es regt sich Widerstand.
Ungarns Grüne.
Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ein Interview mit Professor Szegi, einem ihrer Mitglieder.
Palästina.
Ein Interview mit Ali, palästinensischer Journalist aus Jerusalem, zur Intifada, den Volkskomitees in Palästina und unterschiedlichen Ansichten in der PLO, der palästinensischen Befreiungsbewegung. Und am Schluss dann, wie immer, unsere Veranstaltungshinweise. Zunächst aber beginnen wir erst einmal mit unseren Kurzmeldungen. Der Ausbruch Nummer 5 ist erschienen. Der Ausbruch, immer noch auf der Suche nach dem politischen Inhaltsschwerpunkt, ist, wie die früheren Ausgaben, wieder mal als Sammelsurium der verschiedenen Themen zustande gekommen. Die Beiträge unter anderem zu folgenden Themen: Gefangene der Grapo in Spanien im Hungerstreik, Beiträge zu Palästina, Beiträge zu Osteuropa, Bleiverseuchung im Grün, Nachlese zur Löwenbräu-Besetzung hier in Freiburg und noch einiges mehr. Wie auch die vorigen Ausgaben ist diese Ausgabe trotz der fehlenden Schwerpunkte lesens- und unterstützenswert. Kauft also massenhaft diese Zeitung, erhältlich im Infoladen in der Klarastraße 73 in Freiburg und im Infocafé auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße in Freiburg. Kostet wie bisher 3 Mark für echte 48 Seiten.
Ein Schlaglicht auf die Republikaner. Das zeigt, wie demokratisch sie doch sind, beziehungsweise eben gerade nicht sind. Einem unserer freien Mitarbeiter flatterte heute das neue Programm der Republikaner ins Haus. Abgesandt vom Landesverband, denn in Stuttgart gepostet. Das Besondere daran, das neue Programm wurde am 14.01. nachmittags in Rosenheim verabschiedet, jedoch die verabschiedete Fassung vorher abgeschickt, mit Poststempel vom 13.01.90. Das erklärt auch, warum Schönhuber immer wieder in die Bresche springen musste, um sämtliche Änderungsvorschläge der dort anwesenden Republikaner abschmetterte.
Heute früh wurde ein seit 4 Monaten besetztes Haus in Wiesbaden in der Helenenstraße von den Besetzerinnen umbenannt in Günter-Saré-Straße geräumt. Die Besetzerinnen sehen in der langen Besetzungszeit auch einen Erfolg für sich selbst, weil sie in der Zeit ihre Inhalte entwickeln konnten. Es entstand im Haus Wohnraum für 30 Leute sowie ein selbstverwaltetes Zentrum. Das Haus sollte abgerissen werden und einem Neubau weichen, in dem dann Wohnklos 1,5 Zimmerwohnungen gebaut werden sollten. Nach Scheinverhandlungen, die nach Angabe der Besetzerinnen ausschließlich eine Verzögerungstaktik waren, wurde das Haus heute früh von massivem Polizeiaufgebot geräumt und die angetroffenen Leute ED misshandelt. Der brutale Einsatz mit Räumungspanzern, SEK, 2 Wasserwerfern usw. und mit massivem Geknüppel seitens der Polizei forderte einen Schwerverletzten und einige Leichtverletzte. Sofort nach der Räumung wurde begonnen, die Gebäudesubstanz zu zerstören. Heute Abend um 19 Uhr gibt es zur Räumung dieses Hauses eine Demo, allerdings für uns schlecht erreichbar, in Wiesbaden vom Blücherplatz aus. Die Besetzerinnen machen weiter, ihre Forderungen nach Wohnraum und nach einem autonomen Zentrum durchzusetzen. Wir werden versuchen, im Donnerstagsinfo auf Radio Dreieckland genauer und ausführlicher die Situation in Wiesbaden berichten zu können. Ob auf der Straße oder der Schiene, illegal allemal. Gestern war es in der Tageszeitung der Taz zu lesen. Das Bundesbahnunternehmen Nuclear Cargo und Service, kurz NCS, von Bundesumweltminister Töpfer als Garant für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beim Atommülltransport eingesetzt, nimmt es damit nicht sehr genau. Vielfach werde, so die Sprecherin von Töpfer, Marlene Mühe, Atommüll ohne notwendige Genehmigung oder mit falschen Mengenangaben transportiert. Bei den seit Mitte 1988 aufgetretenen Unregelmäßigkeiten handelt es sich nach Angaben von Mühe offensichtlich um Unkorrektheiten bei der Ausfüllung von Formularen. Wen wundert's in Anbetracht der Tatsache, dass bei dem Bundesbahnunternehmen die Mitarbeiter der einschlägig für ihre illegalen Atomgeschäfte bekannten Firma Transnuklear untergekommen sind. Transnuklear in Hanau musste aufgrund undurchsichtiger illegaler Atomgeschäfte geschlossen werden. Die Geschäftspraktiken gehen bei der Bundesbahn weiter. Und auch hier in Freiburg laufen Transporte entlang der Eisenbahnlinie. Gestern waren sie zunächst unterbrochen. Greenpeace hatte am Standort des schweizerischen KKWs in Gösgen das Zubringergleis vom Atomkraftwerk zum Bahnhof blockiert, um auf die Gefahren der Atomtransporte und auf die Sinnlosigkeit der Wiederaufbereitung aufmerksam zu machen. Heute Morgen sprach ich darüber mit Axel Mayer von der Bürgerinitiative in Riegel.
Ja, das ist eine sehr, sehr aktuelle Geschichte. Das heißt, es war jetzt gerade die letzten Tage, diese Blockade von diesen Atomtransporten in Gösgen. Greenpeace hat es jetzt aufgegeben, diese Blockade und diese Transporte rollen. Und da sagt sich doch der eine oder die andere, was hat denn das eigentlich mit unserer Ecke zu tun? Also Gösgen ist ja doch ziemlich weit von uns entfernt. Das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass früher, als es im Kampf um diese Auseinandersetzung um Gösgen, da waren ja selbst so viele Leute auch bei den Demonstrationen in Gösgen, Leute aus Freiburg. Und jetzt im Moment kann man gerade an dem Beispiel auch erklären, inwieweit uns diese Gefahren aus Gösgen betreffen, nämlich diese Atomtransporte, diese abgebrannten Brennelemente, die da wegtransportiert werden sollen, die rollen auch hier bei uns durch unsere Region. Das heißt, dieser Atommüll rollt durch Freiburg auf der Schiene. Es kann sein, dass gerade jetzt heute, am heutigen Tag, durch Freiburg dieser Atommülltransport gegangen ist, weil jetzt eben Greenpeace diese Blockade aufgegeben hat. Das ist ein Stück weit Ergebnis von einer parlamentarischen Anfrage. Und da wurde also sehr viel gefragt von Grünen, die Bundesregierung, und dieses Ergebnis der Anfrage lässt sich eigentlich folgendermaßen zusammenfassen. Und zwar erstens, es finden Atomtransporte entlang der Rheinschiene statt. Was wird transportiert? Unbestrahlte und strahlende Brennelemente aus den USA wird auf dem Seeweg zum Beispiel aus Amerika nach Bremerhaven gebracht, werde von Bremerhaven auf der Schiene und auf der Bundesbahn durch Freiburg, durchs Dreieckland transportiert in die Schweiz und nach Italien. Als Grenzübergang wird benutzt der Grenzübergang Basel. Und gerade die Deutsche Bundesbahn ist ja auch in letzter Zeit wieder ein bisschen in Verruf gekommen, aufgrund von unregelmäßig bei den Atomtransporten. Also gerade auch die Deutsche Bundesbahn transportiert hier Atommüll durch Freiburg.
Würdest du das so einschätzen, dass da Akutsicherheitsrisiken für uns damit auch verbunden sind?
Da gehen auf jeden Fall Sicherheitsrisiken aus. Die Betreiber sagen zwar immer, dass diese Transporte sehr gut gesichert wären, aber man muss sich wirklich mal vorstellen, mit was für Geschwindigkeiten teilweise jetzt im Moment auch bei der Bahn gefahren wird. Das heißt, wenn da auf der einen Seite ein Güterzug fährt und auf der anderen Seite ein Eilzug und die stoßen zusammen, dann sind das ungeheure Energien, die da zusammenkommen. Oder man hatte zum Beispiel im letzten Jahr auch einen Großbrand im Weiler Bahnhof. Das heißt, da ist eine Chemieladung gebrannt, wenn da nebendran der Zug mit den Atomtransporten steht und diese Castor-Behälter sind einer längeren Zeit zu einer großen Hitze ausgesetzt, dann kann da ein immenses Gefahrenpotenzial freigesetzt werden. Was für uns jetzt natürlich interessant wäre, das wäre einfach auch mal zu überprüfen, inwieweit sind die Freiburger Katastrophenschutzeinrichtungen auf solche Geschichten vorbereitet. Oder eine andere Frage, Freiburg hat sich zumindest rein verbal, die Gemeinderäte und Gemeinderätin haben sich ja gegen Atomenergie ausgesprochen. Im Moment ist klar, es gehen Atomtransporte durch Freiburg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann die Stadt Freiburg sich auf die Hinterbeine stellt und versucht, irgendwas politisch gegen diese Atomtransporte zu unternehmen. Und ob sich die Stadt Freiburg auf die Gefahren, die von solchen Atomtransporten ausgeht, ob die sich darauf bereitet. Da gäbe es also ganz konkrete politische Forderungen an die Stadt.
Von der Stadt versucht dann in Erfahrung zu bringen, inwieweit sie sich um die Atomtransporte durch Freiburg kümmert. Ich sprach Bearbeiter des Regierungspräsidiums, Herrn Kern.
Da kann ich Ihnen jetzt nur bedingt Antwort geben, denn es ist so, wir sind zuständig für die Gefahrguttransporte auf der Straße in der Regie. Es gibt eine Gefahrgutverordnung E-Eisenbahn. Ja? Da sind solche Dinge geregelt, welche sicherheitstechnischen Dinge eben zu beachten sind bei Schienentransporten. Das ist das eine. Dann Atomtransporte, genehmigt meines Wissens die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, zentral für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Also das fällt nicht unter die normalen Gefahrguttransporte, wie wir sie jetzt hier haben, beispielsweise Flüssiggase, ja, Propan, Butan oder Schwefelsäure oder solche Dinge, ja, was in Straßentankwagen befördert wird. Also atomrechtliche Genehmigungen werden zentral erteilt.
Naja, und der Umstand, dass die Stadt Freiburg sich zur atomwaffenfreien Zone erklärt hat, der hat da gar keinen Einfluss drauf.
Also da kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Also das ist eine Sache der Genehmigungsbehörde. Aber ich glaube kaum, dass das irgendwo einen Einfluss hat auf irgendwelche Genehmigungen.
Einfluss könnte der Entschluss der Bevölkerung, in einer atomwaffenfreien Zone leben zu wollen, auf die Atomtransporte schon gewinnen. Allerdings wohl kaum mit dem Regierungspräsidium als ausführende Behörde. Letzten Dienstag um diese Zeit erreichte uns in der Infosendung ein Anruf des Rechtsanwalts Michael Moos, der uns über eine am gleichen Tag versuchte Nacht- und Nebelabschiebung berichtete. Am frühen Morgen war die Polizei in Freiburg bei der kurdischen Familie Unwar erschienen, hatte sie nach Frankfurt transportiert und wollte sie dort per Flugzeug in die Türkei verfrachten. In allerletzter Minute gelang es dem Rechtsanwalt zu intervenieren und die Familie zunächst nach Freiburg zurückzuholen. Die Familie Unmar lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Sie entschlossen sich zur Flucht aus dem türkischen Teil Kurdistans, nachdem Herr Unmar von der türkischen Polizei gezwungen werden sollte, Dorfwächter zu werden, sich aber weigerte, die damit verbundenen Spitzelaufträge gegen kurdische Landsleute zu übernehmen und aufgrund seiner Weigerung im Gefängnis landete. Auch seine Frau und die Kinder wurden bedroht. Dem Asylantrag der Familie wurde nicht stattgegeben. Im vergangenen Jahr nun verstarb der Vater urplötzlich. Die Frau und ihre 6 kleinen Kinder leben seither allein in Freiburg und hofften zumindest auf die Duldung ihres Aufenthalts seitens der bundesdeutschen Behörden. Frau Unwar zu dem, was sie bei einer Rückkehr in die Türkei erwartet.
Sie haben Telefon können, weil sie hat gesagt, ich würde telefonieren bei Frau Bachmann zum Beispiel oder beim Sozialamt oder bei mir, ich bin ihre Freundin. Sie hat gesagt, die Polizei hat die Kabel rausgemacht und hat mir gesagt, jetzt gehen Sie nach die Türkei. Und sie hat gesagt, ich war Angst, ich darf nicht nach die Türkei fahren wieder. Wenn sie gehen nach der Türkei wieder, das furchtbar, das wegen ihr Kind und die Frau muss Gefängnis und ihr Kind auch. Wir Kurden haben kein Land jetzt und wir haben viele Probleme mit der Politik.
Heute Morgen nun sprach ich mit einer Mitarbeiterin der Freiburger Ausländerinitiative darüber, wie die Familie momentan die Schikanen, denen sie ausgesetzt ist, verkraften kann.
Sich schon dieser Situation sehr bewusst ist, ja.
Eine Ausländerinitiative, wie sieht es denn aus mit der Unterstützung? Du hast eben gerade gesagt, am Donnerstag wird eine Petition geschrieben. Wie sieht es in Freiburg mit der Unterstützung nach der Forderung, dass die Familie wenigstens nach der Duldungsmöglichkeit ihren Aufenthalt hier in Freiburg behalten kann? Ja, jetzt muss ich mich entschuldigen. Wir haben gerade gemerkt, dass die Kassette nicht richtig eingestellt ist. Einen kleinen Moment. Jetzt müssen wir mal ganz geschwind umspulen, weil die war irgendwie durch ein Versehen nicht richtig eingestellt. Ja, jetzt probieren wir es nochmal mit dem Interview von der Yvonne von der Ausländerinitiative, die die Familie betreut und die uns jetzt über die Situation im Moment berichtet.
Also ich meine eigentlich schon, anfangs dachte ich, die Familie hat die Situation, sie denken eigentlich, dass die Sache damit jetzt abgeschlossen ist, also dadurch, dass sie jetzt wieder vom Flughafen nach Freiburg zurückgebracht wurden, dass damit praktisch so ein Neuanfang für sie hier in Deutschland oder in Freiburg möglich ist. Jetzt am Sonntag war ich also mit der Familie, mit den 6 Kindern, mit ihr spazieren und habe da mal nachgehakt und habe sie auch gefragt, ob, weil die Wohnung eben sehr spärlich eingerichtet ist, ob sie Interesse hätte, dass man ihr Möbel besorgt und die Wohnung ein bisschen gemütlicher mit ihr einrichtet. Dann hat sie gemeint, also erst dann, wenn es endgültig entschieden ist, ja, dass wir in Deutschland bleiben können, dann hätte sie also Interesse daran, dann könnte man eine Aktion für sie starten. Mhm. Ja.
Das heißt,
also somit haben sie das auch realisiert, ja, dass momentan auch eine ganz kritische Zeit ist für sie, mhm. dass sie weiß es auch, dass die Petition jetzt gestellt wird, eben am Donnerstag. Und sie bekommt es ja auch mit. Mit ihr werden ständige Interviews gemacht. Das Fernsehen wird jetzt in der nächsten Zeit bei der Familie sein und die Situation festhalten. Und somit weiß sie das einfach auch, ja. Also, dass es eine sehr schwierige Zeit für sie sein wird, eben in der sie einfach nur Geduld haben muss und abwartet, ja. Also Und das dauert eben einen Monat noch.
Wie sieht es mit den Kindern aus? Hast du da, also du hast ja mit den Kindern auch zu tun in deiner Arbeit als in der Ausländerinitiative. Wie hat denn dieses traumatische Ereignis eigentlich, wenn man das so hört, ja? Wie hat es denn auf die gewirkt? Hast du da irgendwie was bemerken können?
Ja, also an dem folgenden Tag, also das war der Dienstag, da waren die Kinder eben nicht in der Gruppe. Ich habe mich gewundert. Ich dachte, sie besuchen wieder Freunde oder laufen, was weiß ich, irgendwo auf der Straße rum. Und am nächsten Tag, also dem Mittwoch, kam der Kleinste erstmal von den 6 Kindern. Beziehungsweise 3 Kinder sind bei mir in der Gruppe. Also der Kleinste von diesen, von den Kindern, der kam zu mir und war ganz aufgelöst. Und er kann ja noch nicht sehr gut Deutsch. Also er spricht oftmals noch keine zusammenhängenden Sätze, ja. Und also er hat versucht, mir das mit Worten deutlich zu machen, was tatsächlich passiert ist. Also, dass die Polizei da war, ganz früh Polizei da, mir in Frankfurt, also immer bruchstückhaft hat er die ganze Situation dann geschildert und war ganz, ganz aufgeregt. Im Gegensatz zum Größeren, also zum Älteren, zum Ältesten auch, dem Ali, ja, der 11 Jahre alt ist, ja. Also er hat gar nichts gesagt, ja. Er stand da und war nur erstarrt, ja. Und konnte es noch gar nicht alles in Worte fassen, was tatsächlich passiert ist. Und er hat die Situation am ehesten mitbekommen, ja. Also so, dass das jetzt heißt, also wir müssen in die Türkei, ja. Ich habe Angst, weil da eine Repressalie auf die ganze Familie wartet. Ich bin jetzt der Vaterersatz für die Familie. Ich muss Verantwortung übernehmen. Ich kann das nicht. Also ich denke, dass das Kind sich schon dieser Situation sehr bewusst ist, ja.
Mittlerweile hat sich aber in Freiburg zur Unterstützung der kurdischen Familie einiges getan. Die evangelische Diakonie, der Ausländerbeirat, der Flüchtlingsrat, die Ausländerinitiative und noch weitere Gruppen bemühen sich darum, dass die Familie in Freiburg bleiben kann. Am Donnerstagvormittag werden sie in der Ludwigsgemeinde gemeinsam einen Petitionsantrag an den Landtag verfassen. Dazu sagte mir heute Nachmittag Rechtsanwalt Michel Moos.
Also der Petitionsausschuss wird die entsprechende Behörde, das Regierungspräsidium in Karlsruhe, das die Abschiebungen durchführt, auch die versucht hat durchzuführen, wohl bitten, bis zur Entscheidung zu warten. Und ich gehe auch davon aus, dass im Hinblick auf die Öffentlichkeit, die das Verfahren jetzt hat, auch durch die Berichterstattung hier in der Presse und im Südwestfunk und natürlich im Radio Dreieckland, die Abschiebung jetzt nicht unmittelbar nochmal durchgeführt wird und versucht wird.
Und wann kann man denn damit rechnen, dass so eine Petition entschieden wird? Was sind das für zeitliche Abstände?
Ja, der Petitionsausschuss fordert die Regierung auf, die Unterlagen vorzulegen, Stellung zu nehmen zum Petitionsausschuss. Und je nach Dringlichkeit ist es unterschiedlich, aber jedenfalls in Monaten.
Wobei, da geht es um Duldung oder geht es da um Asylbewährung?
Nein, da geht es um die Duldung des Aufenthalts. Das heißt, damit würde dann erreicht, dass von der Abschiebung abgesehen wird, dass die Frau hier bleiben kann und gegebenenfalls vielleicht auch irgendwann später eine Arbeitserlaubnis erhält. Und das wäre ja auch das, was sie möchte, dass sie und ihre 6 Kinder hier bleiben können.
Die Petition wird am Donnerstag in einer öffentlichen Versammlung geschrieben. Der Zeitpunkt? Donnerstag, der 18.01.1990, 10 Uhr, in der Ludwigsgemeinde Starkenstraße 8 in Freiburg. Und wer dazu Lust hat, hinzukommen, der oder die ist recht herzlich eingeladen. An der Stelle möchte ich noch mal Iraner, die in Emding einen Hungerstreik durchführen. Und zwar genau auch um eine, naja, sagen wir mal, eine festere, verantwortlichere Zustand bleiben können, weil sie nach eigenen Worten eben die Unsicherheiten der permanent drohenden Abschiebung nicht aushalten können. Wir bemühen uns morgen im Info Näheres darüber zu berichten. Paketumschlag, 250 Arbeitsplätze sollen allein in Freiburg nach den Plänen des Bundespostministers vernichtet werden.
Ja, die Stimmung ist, wir sind der Spielball und sind hilflos, was wir dagegen machen können. Die Gewerkschaft bemüht sich, aber wir haben den dringenden Eindruck, dass die Gewerkschaft sich auf Schadensminimierung konzentrieren muss und keine Verbesserung erreichen kann aufgrund der Rahmenbedingungen und der trotz weit verbreiteter Ansicht und Fehlansicht bestehenden eigentlich Hilflosigkeit und Machtlosigkeit der Gewerkschaften, die nur in wenigen Bereichen Mitspracherechte haben oder Mitbestimmungsrechte haben und relativ chancenlos gegenüber den Vorstellungen von ganz oben sind.
Soweit Reinhard, der im Freiburger Paketumschlag arbeitet und gestern Gast in unserem Info war. Wie chancenlos die Deutsche Postgewerkschaft nach eigener Einschätzung wirklich ist, wollte ich heute vom Geschäftsführer der Deutschen Postgewerkschaft des Bezirks Freiburg, Gebhard Gotterbaum, wissen.
Gotterbaum, ich würde von Ihnen gern wissen, nachdem die Post angekündigt hat, den Paketumschlag in Freiburg abbauen zu wollen, 240 Arbeitsplätze, hört man, seien gefährdet. Wie schätzt denn die Postgewerkschaft diese Ankündigung ein? Wie ernst ist sie zu nehmen?
Diese Ankündigung ist sicher ernst zu nehmen. Einfach deshalb, weil der Vorstandsvorsitzende Dr. Zumwinkel, der seit 1. Januar das Sagen hat, mehrmals schon betont hat, dass er das Hauptaugenmerk darauf richten wird, als erstes das Defizit im Paketdienst abzubauen. Insoweit nehmen wir als Postgewerkschaft die Überlegungen der Verwaltung sehr ernst.
Nun sind Sie ja gerade, also ich kann mich erinnern, wir haben ungefähr vor zwei Monaten vielleicht miteinander gesprochen, wo es um die Frage ging, was kann die Postgewerkschaft überhaupt tun gegen diesen Druck, der von Seiten des Ministeriums kommt, zum Beispiel in Bezug auf Rationalisierung, zum Beispiel in Bezug auf die Einschätzung der Arbeitszeiten, der Festlegung, wie lang die Pausen zu sein haben. Jetzt, was können Sie in diesem neuerlichen Fall, also es kommt mir so vor, als ob Sie ziemlich gebeutelt seien, was können Sie in dem neuerlichen Fall denn überhaupt als Postgewerkschaft tun?
Nun, es ist so, dass die Oberpostdirektion und das Postamt Freiburg derzeit ja Überlegungen, Berechnungen anstellen über die Frage der Wirtschaftlichkeit, über die Frage der sogenannten Dienstgüte. Wir werden Wert darauf legen, dass auch die Frage des Personals sehr gleichgewichtig bei den Überlegungen mit einbezogen wird. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Präsidenten der Oberpostdirektion Freiburg, Herrn Hartl. Wir sind uns im Grundsatz darüber einig, dass wir alles versuchen sollten, die Paketumschlagstelle Freiburg und die Arbeitsplätze dort zu erhalten.
Nun ist es ja so, dass immer diejenigen, die vor Ort sind, das kriegt man ja bei den Parteien auch mit, die auch von den Vorgesetzten oder von den Ministerien oder in dem Fall von der Postdirektion, die vor Ort, die stimmen dann leicht zu und sagen, nein, wir wollen hier auch keinen Arbeitsplatzabbau, weil sie fürchten Unruhe. Darauf könnte man sich ja wohl ihrerseits nun nicht ganz verlassen, weil letztendlich ist die Oberpostdirektion hier auch wiederum weisungsgebunden.
Das ist richtig. Aber der erste Schritt ist eben der, und im Moment sind die Überlegungen noch nicht abgeschlossen, sodass ich abschließend nicht sagen kann, wie nun die Wirtschaftlichkeitsrechnung in der Oberpostdirektion, wie die Frage der Dienstgüte aussehen wird. Dass wir im Grundsatz natürlich mit der Oberpostdirektion insoweit als ersten Schritt erreichen, dass hier beide Seiten übereinstimmen. Wir haben dann sicher Gelegenheit über Hauptpersonal oder über Hauptvorstand bei den entscheidenden Verhandlungen im Ministerium, und es ist ja ein Gesamtkonzept über die Neuorganisation im Paketdienst, gegebenenfalls gute Argumente mit einzubringen und auch zu erreichen, dass die Paketumschlagstelle Freiburg neben der in Offenburg lebensfähig bleibt.
Ja, soweit die Hoffnung des Herrn Gebhard Gotterbaum. Hoffentlich täuscht er sich nicht. Und zu dem Zeitplan möchte ich noch anfügen, die genauen Ergebnisse erwartet Herr Gotterbaum, also die genauen Einsparungsvorschläge für Freiburg Mitte Februar. Er will die Zeit bis dahin nutzen, um Versammlungen mit der Belegschaft zunächst einmal durchzuführen, denn die Belegschaft weiß offiziell überhaupt noch nichts von den Plänen und auch die Gewerkschaft hat bisher versäumt, Versammlungen unter der Belegschaft zu organisieren. Insgesamt rechnet Herr Gotterbaum damit, dass bis Mitte des Jahres die gesamten Pläne auch bundesweit vorhanden sind und dass dann die Verhandlungen auf höchster Ebene stattfinden werden. Wir wünschen ihm viel Erfolg, auch wenn ich persönlich bezogen auf das, was man durch Verhandlungen bei der Post genau erreichen kann, recht skeptisch bin.
Am 5.6.1. war es der Badischen Zeitung zu entnehmen. Nach einer entsprechenden Vereinbarung, getroffen zwischen dem Innenministerium und den Kirchen, haben die Kreisverwaltungen seit neuestem die Aufgabe, Pfarrer in den Katastrophenschutzalarmplan mit aufzunehmen. Katastrophenschutz als Notwendigkeit im zivilen Leben angepriesen, gewinnt seine Bedeutung im Kriegsfall, nämlich der Katastrophe, auf die hin alle Katastrophenschutzpläne angelegt sind, immer mehr an Bedeutung. Die Meldung über das kirchliche Engagement veranlasste die grüne Stadträtin Elisabeth Freund-Möllbert aus Freiburg beim evangelischen Landesbischof nachzufragen, inwieweit die seelsorgische Vorbereitung des Kriegsfalls mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren sei. Weiterhin fordert sie die evangelische Landeskirche auf, die Vereinbarung über den Katastrophenschutz wieder rückgängig zu machen. Vor kurzem versuchten wir daraufhin, eine Stellungnahme der evangelischen Landeskirche zu erhalten. Nach Auskunft des Kirchenrates Schnabel aus Karlsruhe lag der Brief der grünen Gemeinderätin zum damaligen Zeitpunkt dem Landesbischof noch nicht vor. Zu der Vereinbarung der Kirche mit dem Innenministerium allerdings erteilte er uns Auskunft.
Also die vier Kirchen in Baden-Württemberg, also die beiden katholischen Diözesen, Freiburg-Rottenburg und die beiden evangelischen Landeskirchen, Stuttgart und Karlsruhe, die jeweiligen Kirchenleitungen, haben mit dem Innenministerium eine Vereinbarung geschlossen, in der deutlich gemacht wird, dass die Seelsorge im Katastrophenfall gewährleistet sein soll. Es geht nicht um irgendwelche andere Hilfe, sondern die machen ja zum Beispiel Johanniter Unfallhilfe, das ist ja eine kirchliche Einrichtung wie jetzt in Rumänien, sondern es geht um seelsorgerliche Hilfe im Katastrophenfall. Wenn man also zum Beispiel einen Fall nimmt wie den bei dem Flugzeugunglück in Ramstein oder was wir vor ein paar Jahren im Bauland da hinten hatten, eine schwere Flutkatastrophe, dann geht es einfach darum, dass auch möglicherweise Pfarrer verlangt werden und dass denen von den Behörden dann ein entsprechender Zugang zu den Katastrophenstellen gewährleistet wird, dass sie dahin können, falls es gewünscht wird von den Betroffenen und dass sie die entsprechende Versorgung der Opfer, Betreuung der Opfer und deren Angehörige sicherstellen können.
Gegen den Katastrophenschutz wird aber unter anderem angeführt, dass er deswegen problematisch sei, weil unter einer Katastrophe letztendlich der Kriegsfall verstanden wird. Inwieweit setzen Sie sich da nicht dem Vorwurf aus, im Kriegsfall prinzipiell Dienste zu leisten?
Ja, das halte ich deshalb für einen nicht sehr treffenden Vorwurf, weil Katastrophe ist Katastrophe. Ich meine, wir können doch nicht deshalb, weil wir möglicherweise im Kriegsfall in eine ganz andere Dimension von Katastrophe hineingeraten und dann die Kirche mit ihren Pfarrern da auch hineinverwickelt werden könnte, aus diesem Grunde nicht sagen, dann helfen wir auch bei allen anderen Katastrophen nicht. Sondern wir gehen hier, wenn es ums Innenministerium geht, geht es immer um lokal oder regional begrenzte Katastrophen. Für Kriegsfälle ist ja das Innenministerium eines Landes nicht zuständig. Sondern hier geht es um regional und lokal begrenzte Katastrophen, Naturkatastrophen oder Feuerkatastrophen oder sonstige Katastrophen im Zivilfall. Nur dafür ist ja das Innenministerium eines Landes zuständig. Und es geht da auch nicht darum, dass man nun aktiv, wie meinetwegen jetzt Ärzte direkt oder sonstige Helfer direkt technische oder sonstige Hilfe leisten, sondern es geht einfach darum, dass Menschen betroffen werden können, die seelsorgerliche Hilfe brauchen oder deren Angehörige und dass das gewährleistet werden kann. Mehr ist nicht in der Vereinbarung drin.
Wie kam denn diese Vereinbarung zustande? Wer hat dazu den Anschluss gegeben?
Es gab schon seit sehr langer Zeit eine Vereinbarung und das Innenministerium hat im September 1989, übrigens war das schon, die Vertreter der vier Kirchen eingeladen zu einer Neuformulierung dieser gemeinsamen Grundsätze einer Zusammenarbeit zwischen den Kirchen und den Katastrophenschutzbehörden. Das ist jetzt deshalb erst jetzt bekannt geworden, weil es jetzt erst veröffentlicht worden ist im katholischen Amtsblatt und daraufhin haben dann die Presseagenturen reagiert. Aber die Vereinbarung ist eben schon etwas älter. Aber es geht darum, dass die Polizei, das ist immer der Grund, die Polizei wünscht, dass in bestimmten Fällen sie nicht allein gelassen werden. Das wird zum Beispiel so praktiziert, dass wenn irgendwelche Unglücksfälle passieren, in der Regel der Polizeiseelsorger, wir haben ja auch Polizeiseelsorger, gebeten wird, zum Beispiel mit einem Polizeibeamten zu den Angehörigen zu gehen. Polizisten sind ja immer die Ersten, die Katastrophenmeldungen überbringen müssen. Ne? Und damit sie das nicht allein tun müssen, hat sich in einer Vereinbarung zum Beispiel ergeben, dass es immer gut ist, der Polizist nimmt einen Pfarrer mit. Das tut dem Polizisten gut und lässt ihn nicht allein und lässt gleichzeitig auch die Angehörigen, die dann betroffen sind, auch erkennen, dass sie da noch einen besonderen Schutz bekommen. Und aus solchen Dingen hat sich das entwickelt, dass man gesagt hat, wir brauchen auch in anderen Situationen, brauchen wir Hilfe, die über das hinausgeht, was an technischer Katastropheneindämmung notwendig ist. Wobei ausdrücklich auch geklärt ist, dass also, wenn es sich um Gefahrenbekämpfung oder um besondere Sicherheitsgefährdung von Personen handelt, also der Pfarrer nicht in jedem Fall da rein darf, sondern wie weit der Pfarrer vor darf, wo der Pfarrer hin darf, das entscheidet immer die Katastrophenschutzbehörde. Das ist also nicht hier so ein eigenes Recht, das sich die Kirche nimmt, sondern sozusagen eine Hilfeleistung, die die kirchlichen Mitarbeiter hier gegenüber staatlichen Behörden leisten.
Die Hilfeleistung der Katastrophenschutzärzte zum Beispiel sieht im Kriegsfall nach Erkenntnis der IPPNW, die Internationale Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg, folgendermaßen aus.
Zitat: In einem Spannungskriegs- und Bündnisfall werden die zivilen wehrpflichtigen Ärzte dem Militärapparat ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung unterstellt, da in einem solchen Fall sozusagen gleich der totale Krieg ausgerufen wird. Diese ehemals zivilen Ärzte müssen nach dem Handbuch der Militärmedizin in der Dienstvorschrift 4950 der Bundeswehr, dass sich im Gegensatz zu sonst üblichen ärztlichen Handlungsweisen die Sorge für den Einzelnen zwangsläufig der militärischen Erfordernis unterordnen muss, wenn die taktische Lage es verlangt. Verwundete mit über 50% Schädigung, zum Beispiel bei Verbrennung der Körperoberfläche, bei einem Massenanfall erhalten Thoraxverletzte eine einfache Erstbehandlung. Für die Weiterbehandlung haben sie eine niedrigere Dringlichkeitsstufe. Infolgedessen sind ihre dieser Art gehören entgegen den üblichen Behandlungsgrundsätzen und trotz ihres kritischen Allgemeinzustandes zur Gruppe der unteren Dringlichkeitsstufe. Lapidar heißt es weiter: Die Mortalitätsgruppe wird wahrscheinlich sehr hoch sein.
Und weiteres zum Katastrophenschutz aus der Dienstvorschrift der Bundeswehr 49-50, an der sich die Katastrophenschutzpläne ausrichten. Zitat: Diese praktisch verlorenen Verletzten bedürfen der Pflege, der Linderung, der Schmerz- und der seelsorgerischen Zuwendung. Zitat Ende. Frau Freund Mölbert von den Grünen war heute allerdings vergeblich auf eine Antwort des Landesbischofs.
Ich habe einen Brief an den Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden noch nichts gehört. Ich habe also nichts bekommen, auch nicht hier vom Dekanat. Ich habe ja auch an Dekan Ronegger geschrieben. Inzwischen haben sich aber einige Friedensgruppen der Sache angenommen und ich denke, dass auch von dieser Seite her etwas getan wird, um die Landeskirche zu einer Stellungnahme zu bewegen. Inzwischen hatte ich aber auch noch die Möglichkeit, den Erzbischof der Freiburger Diözese, Dr. Oskar Seyer, zu sprechen, der mir versprochen hat, verwaltungsmäßig der Sache nachzugehen.
Das Schreiben wurde also auch an die katholische Kirche verschickt.
Ich habe das Schreiben nicht geschickt, ich habe mit dem Herrn Erzbischof persönlich gesprochen. Und er hat mir also versprochen, das prüfen zu lassen.
Frau Freund Mölbert, wie lange werden Sie nun Geduld haben? Wann werden Sie nachhaken?
Ja, wir werden schon nachhaken. Also ich denke, wenn bis Ende der Woche nichts geschehen ist, werde ich sicher nachhaken. Denn ich meine, man sollte den Leuten schon 8 Tage zur Prüfung Zeit lassen. Aber ich denke auch, dass man vielleicht auch auf Verschleppungstaktik hinarbeiten will. Ich weiß es nicht.
Aber auch von Seiten der örtlichen Ebene her, etwa in Form von Dekan Ronegger, gab es bisher noch keine Rückmeldung?
Da gab es auch noch keine Meldung. Also wenn bis Ende der Woche nichts geschehen ist, werde ich da also mal ganz intensiv nachhaken.
Damit, dass von kirchlicher Seite eine selbstständige Mitteilung bei Frau Freund Mölbert eingehen wird, ist allerdings kaum zu rechnen. Da hilft nur eins: dranbleiben.
Ungarn ist wahrscheinlich das osteuropäische Land, das den bürokratischen Sozialismus sowjetischer Prägung am frühesten in einer Weise abgewandelt hat, die es der Mehrheit der Bevölkerung leicht machte, die politische Herrschaft der kommunistischen Partei, sie hieß dort traditionell Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, zu akzeptieren. Lange bevor in der Sowjetunion von Offenheit und Umgestaltung die Rede war, leisteten sich die Ungarn Konsumgüter in beachtlicher Größenordnung, reisten ins kapitalistische Ausland und sorgten für die Eröffnung von Vertretungen multinationaler Konzerne in Budapest. Mehr als in anderen osteuropäischen Ländern war es in Ungarn die Kommunistische Partei selbst, die Ende der 80er Jahre das seit 1948 bestehende politische System grundlegend veränderte. Der in den 50er Jahren als konterrevolutionär hingerichtete Imre Nagy, Ministerpräsident zur Zeit des niedergeschlagenen Aufstands von 1956, wurde rehabilitiert und erhielt ein Staatsbegräbnis. Die Partei löste sich auf und gründete sich neu als Ungarische Sozialistische Partei mit einem Bruchteil der bisherigen Mitglieder. Der Staat wurde umbenannt und heißt nicht mehr Volksrepublik, sondern schlicht Republik Ungarn. Am 26. November des letzten Jahres fand die erste Volksabstimmung der ungarischen Geschichte statt. Im März wird eine Nationalversammlung gewählt werden. Und bis zur feierlichen Wiedereinführung des Kapitalismus wird es nicht mehr lange dauern. Bei der immer mehr betonten Verbundenheit der Ungarn mit Mitteleuropa kann es nicht ausbleiben, dass eine grüne Partei gegründet wurde. Das ist Ende November passiert. Der ungarischen Umweltbewegung ist es gelungen, ein Symbolprojekt der Naturzerstörung zu Fall zu bringen. Es handelt sich um die binationalen Donaukraftwerke, die der ungarische und der tschechoslowakische Staat in Nagy Maros auf der ungarischen und Gabčíkovo auf der slowakischen Seite bauen wollten. Diese Stauseen hätten weite Strecken unberührter Aulandschaft zerstört. Nachdem auch die KPČ, die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, auf ihr Machtmonopol verzichten musste, wird nun auch auf slowakischer Seite nicht mehr weitergebaut. Zunächst Ausschnitte aus einer Rede, die Professor Szegi, ein Vertreter der ungarischen Grünen Partei, vor einigen Wochen, kurz nach der Parteigründung, in Berlin DDR gehalten hat. Anschließend ein Interview, das ein Mitglied der Öko-Redaktion von Radio Dreieckland mit ihm geführt hat.
In Ungarn gab es grundsätzlich zwei Richtungen oder Strömungen unter ökologisch denkenden umweltschützerischen Leute. Erstens, es gab die kämpferische Umweltschützer, die sich in dieser Donaubewegung formierten. Es gab dort ungefähr 5-6 bedeutende Gruppen und eine Anzahl kleinerer Gruppen. Wir wurden gezwungen zu politisieren, wir wollten nicht, aber die Staatspartei in Ungarn hat uns in die Position des Politisierens gezwungen. Wir mussten irgendetwas machen, was so etwas wie Politik ist. Andererseits gab es andere Gruppen, die an diesem Kampf entweder gar nicht teilgenommen haben oder uns mit ihrer Sympathie unterstützten, aber für diese Gruppen war diese Art von kämpferischer Umweltschutz fremd. Und diese Gruppen waren entweder unabhängig oder scheinunabhängig oder gehörten zur Staatspartei oder zur Jugendorganisation unserer Staatspartei. Und in diesem Sinne waren sie in den Augen der harten Opposition gewissermaßen kompromittiert. Aber ich muss sagen, dass solange wir die in der Donaubewegung, ich selber gehöre zum Donaukreis, das ist unser Anzeichen, solange wir in der Donaubewegung Proteste und Demos gemacht haben, haben diese Leute dafür besorgt, dass Frösche zur anderen Seite der Landstraße transportiert worden sind und dass Bäume gepflanzt worden sind und so weiter und so fort. Und man muss zur Ansicht kommen, dass diese beiden Seiten einer Umweltbewegung gehören zusammen. Man muss manchmal kämpfen. Und jetzt stimmen wir der vielleicht zu selbstbewussten Losung der britischen Grünen zu, nämlich wir sind weder links noch rechts, wir sind vorne. Wir sind vorne, denn wir haben eine neue Dimension in die ungarische Politik eingebracht, nämlich die ökologische und umweltschützerische Dimension. Und das ist eine Dimension, welche quer durch die bisherige Parteilinien läuft. Und ich muss aber sagen, dass diese neue Dimension konnte in Ungarn nur dann eingebracht werden, als die Kampf für Rechtsstaatlichkeit, die Kampf gegen Staatspartei und gegen Parteistaat schon gewisse Ergebnisse erreicht hat. Nur dann, denn hätten wir das ein Jahr früher gemacht, dann wäre diese Einigung der verschiedenen Kräfte der Umweltschützer nicht möglich gewesen. So, jetzt ist aber uns gelungen, die Trennlinie so zu ziehen, dass eine Seite sind die Umweltzerstörer und mit denen haben wir nichts gemeinsam und die sind in unserer Partei nicht willkommen. Und der andere Seite sind jene, die sich stillschweigend mit Solidarität und Arbeit oder lautstark mit Demonstrationen für Umweltschutz und gegen Umweltzerstörung ausgesprochen haben. Das ist unsere Art von Politik. Nun, was Basisdemokratie und solche Ansprüche betrifft, es gab bei uns auch sehr große Diskussionen. In erster Linie, ob wir ein Bund, Verband etc. haben wollen oder eine Partei. Und in 6 Monaten Diskussionen, Vorbereitungen, sind wir zum Standpunkt gekommen, dass wir eine Partei brauchen. Nämlich eine Partei ist ein Bestandteil der Mehrparteiendemokratie.
Die Grüne Partei in Ungarn. Formell und organisatorisch seit einer Woche. Letzte Wochenende haben wir unsere Gründungskonferenz gehabt, 2 Tage lang, und dann Statuten verabschiedet, eine Parteimanifest erlassen und jetzt werden wir uns registrieren lassen. Aber inhaltlich ist diese Parteigründung ein Ergebnis von ungefähr 6 Monaten Vorbereitungsarbeit.
Also es waren aus allen Teilen Ungarns waren Vertreter da, also und haben miteinander gesprochen und sind dann zum Statut gekommen?
Das heißt, während die 6 Monaten waren Leute aus allen Teilen von Ungarn da, denn es war für uns sehr wichtig, dass wir nicht die sowieso überzentralisierte Struktur der ungarischen zum Beispiel Verwaltung reproduzieren, und wir sind sehr stark eine Partei der ungarischen Provinz.
Wann finden in Ungarn die nächsten Wahlen statt?
Ungefähr März oder April, und in Ungarn besteht eine 4%-Hürde und wir sehen diese 3. Ich möchte jetzt nicht lang über unsere Perspektiven reden, die allgemeinen grünen Ziele kennen Krise. Und unser wichtigstes Anliegen ist, dass ein Ausweg aus der Wirtschaftskrise nicht auf Kosten der Natur und der Umwelt gesucht wird, erhalten bleibt.
Thomas, du kannst einfach beginnen.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal auf einen Punkt, ihr, glaube ich, in dem Vorspann schon kurz angesprochen hattet. Dieser Vertreter des Landeskirchenrats in Karlsruhe, der Herr Ganser, hätte deswegen mit Katastrophenschutz schon nichts zu tun, weil das alles vom Innenministerium ausgeht. Nun, das ist ein Anfang der 80er Jahre, dass man ein Zivilschutzgesetz auf Bundesebene macht. Das ist dann durch den vielfachen Widerstand auf Bundesebene, als das dann wieder nichts wurde, hat man sich darauf geeinigt, eben wegen des Widerstands in der Öffentlichkeit und auch im Gesundheitswesen, das Ganze jetzt auf Länderebene zu verlagern. Das heißt, es gibt jetzt also kein bundesweites Zivilschutzgesetz im Bundesland. Und deswegen, und das geht natürlich immer vom Innenministerium aus. Und das Argument, was da also gebracht wurde, dass das... Ja, tschüss.
Ali, mit dem wir gesprochen haben, lebt heute in Ost-Jerusalem. Israelische Sache. Wir wollten von ihm zunächst wissen, welches wichtigsten
In various phases. The first phase was the massive phase.
Was der israelischen Soldaten beteiligen. Intifada meint aber auch die Hit-Teams, das heißt den Israelis. Und es gibt einen anderen Prozess, der stattfindet. Was ist die Situation der Intifada in der jetzigen Zeit? Wir tun unser Bestes und legen auf. Unser Ziel dabei ist, dass wir die Situation erreichen können, in der wir sagen können, jetzt ist es richtig, uns völlig von der israelischen Besatzung zu lösen.
That we are interested to reach to such a point where we can say at that time it's time to be completely disconnected from the Israeli occupation, meaning that we as Palestinians in the occupied territories.
Damit meinen wir, dass wir als palästinensischen Menschen in den besetzten Gebieten nicht mit der Besatzung zu tun haben, nichts mehr und dies auf allen Ebenen. Schließlich noch ein dritter Punkt. Ich kann nicht abstreiten, dass wir einen sehr hohen Preis gezahlt haben in den letzten zwei Jahren. Wir haben ungefähr 1050 Märtyrer und Märtyrerinnen, 45.000 bis 60.000 Verwundete und schließlich ca. 35.000 Gefangene während dieser Zeit. Wir haben weiterhin viele zerstörte Häuser, Deportierte von der Heimat und auch Landenteignungen. Doch wir sind entschlossen, dass all diese Maßnahmen und Opfer uns nicht von dem Weg abbringen können, im Gegenteil. Es sind ganz klare und entschlossene Gründe für uns, mit der Intifada weiterzumachen. Denn die Intifada ist für uns die einzige Chance, uns die Gelegenheit zu geben, uns der Besatzung und Unabhängigkeit zu erreichen.
Is the only chance to give us the opportunity to get rid of the occupation and to achieve freedom and independence.
Die nächste Frage, die wir stellten, wie siehst du die Situation innerhalb der PLO? Gibt es beispielsweise eine Differenz zwischen den diplomatischen Schritten der PLO-Führung und der alltäglichen Auseinandersetzung und Konfrontation in den besetzten Gebieten?
I have to admit that what's happening abroad has nothing to do with what's happening in the occupied territories.
Ich muss zunächst feststellen, dass das, was außerhalb passiert, auch auf der diplomatischen Ebene, nichts damit zu tun hat, was in den besetzten Gebieten abläuft. Ich möchte etwas auf die Zeit vor der Intifada zurückgehen, in die Zeit der israelischen Invasion im Libanon 1982. Die PLO war damals in einer sehr, sehr schwachen Lage nach dieser Invasion, speziell was die politische Ebene betrifft. Aber nunmehr hat die Intifada, seit sie begonnen hat, der PLO sehr gute Karten in die Hand gegeben. Und das stärkte eigentlich die politische Haltung der PLO auf dem politischen Niveau. Das heißt automatisch, dass die PLO eigentlich auf dem politischen und diplomatischen Niveau die Kraft der Intifada einbeziehen sollte. Leider muss ich aber sagen, dass sich die gegenwärtige Diplomatie der PLO völlig gegenläufig zur Perspektive und Entwicklung der Intifada verhält. Im Gegenteil, ich würde sagen, wenn diese Diplomatie sich fortsetzt, wird sie die Errungenschaften der Intifada unterlaufen. Deshalb sage ich als Palästinenser, der mit der Intifada lebt und auch alle Erfahrungen mitmacht, dass die PLO-Führung dazu aufgerufen werden muss, ein Stück innezuhalten und die Situation erneut zu analysieren, was die diplomatischen Schritte betrifft, die sie bis heute eingeschlagen haben. Ich glaube, es ist richtig, in der Zwischenzeit einen gemeinsamen Einheitskongress der PLO einzuberufen, um zu sehen, ob diese Diplomatie wirklich etwas erreicht hat, was für uns von Bedeutung ist, oder das Gegenteil. Wenn dieser Kongress herausfindet, dass diese Politik uns nichts gebracht hat, sondern nur mehr schreckliche Maßnahmen der Israelis und Opfer und mehr Forderungen und Klagen der USA und Israel, dann muss diese Politik aufgegeben werden und für etwas anderes muss geschaut werden, für eine andere Politik und Diplomatie.
more horrible measures by the Israelis, more demands and claims from the Americans and the Israelis towards the Palestinians, I think they have to give up this policy and try to look for another policy or diplomacy.
Die dritte Frage schließlich betrifft die Bedeutung der Volkskomitees. Wir fragten Ali, welche Angaben er dazu machen kann, welche Funktion die Volkskomitees heute haben.
Yeah. This is one of the dynamics of the Intifada, that because we are aware.
Dies ist eine der Dynamiken der Intifada. Denn wir sind uns bewusst, dass wir in unserem Kampf mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir erwarten keine Hilfe von außerhalb, weder von den arabischen Staaten noch von der Welt. Wir haben diesen Krieg also begonnen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt auch, dass wir uns auf uns selbst verlassen sollten. Von nun an in einem sehr langen Prozess, in einem sehr langen Marsch mit vielen Forderungen, zum Beispiel auf dem ökonomischen Sektor, zum Beispiel auch auf dem sozialen Sektor. Deshalb haben wir die Volkskomitees eingerichtet. Für die Bildung, für die landwirtschaftliche Versorgung, für die Gesundheitskomitees. Diese Komitees sind die Basis für den zukünftigen palästinensischen Staat.
Agricultural committees, medical committees. These committees are the base for becoming state. And it is functioning in a very democratic way, which also shows.
Und diese Komitees arbeiten in einem sehr demokratischen Sinn, was auch zeigt, dass die Intifada uns ein neues Verhältnis gebracht hat, ein neues Bewusstsein und andere Erfahrungen, das völlig demokratisch ist und sehr fortschrittlich. Und ich bin wirklich sehr optimistisch, was die Zukunft unserer entstehenden Gesellschaft angeht.
Soweit der erste Teil des Interviews mit Ali. Den zweiten Teil, die nächsten drei Fragenkomplexe, werdet ihr morgen in unserer Infosendung hören. Ich möchte noch einen Veranstaltungshinweis genau an dieser Stelle anschließen. Und zwar betrifft er einen Film von Gordian Tröller, Kinder in Palästina. Den Film könnt ihr sehen am Freitag in der Alten Uni in Freiburg in der Bertholdstraße, Raum 102 um 19.30 Uhr. Ein Film übrigens, dem Israel den Vorwurf gemacht hat, dass darin Antisemitismus verbreitet würde. Ich finde es spannend, ihn anzuschauen, und wenn ihr Lust habt am Freitagabend, geht doch mal in die Alte Uni. Ja, Veranstaltungshinweis morgen, 14 Uhr, Amtsgericht, Saal 4, auf dem Holzmarktplatz in Freiburg, findet ein Prozess gegen einen Totalverweigerer, Totalkriegsdienstverweigerer statt. 14 Uhr, Amtsgericht, Saal 4, Holzmarktplatz in Freiburg.
Ja, dann ist heute Abend um 20.30 Uhr das Bleiplenum im Infobüro. Wie ja inzwischen fast allen bekannt ist, ist das Grün mit giftigen Schwermetallstäuben verseucht, und die Bewohner, Interessenten und Betroffene treffen sich heute Abend zum Bleiplenum um 20.30 Uhr.